Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Und wieder sind wir da. Hallo allerseits.
Hallo zusammen.
Ausgeglaubt, die neue Staffel. Wir befassen uns mit Büchern, Podcasts, Medien, die für Aufruhr gesorgt haben, die durch die Decke gegangen sind und fragen uns, was wir daraus für unsere Zeit lernen können. Wir versuchen das so ein bisschen einzuordnen. Und heute wird es ein bisschen gruselig, Stefan.
Ja genau, wir sprechen über Power, die 48 Gesetze der Macht und über die Frage, wie kann ich mich durchsetzen in dieser Welt?
Ja.
Wie komme ich zu meinem Recht? Wie werde ich stark hier?
Wie kämpfe ich mich an die Spitze der Nahrungskette?
Genau.
Ja, das Buch ist von Robert Greene, der hat Baujahr 1959 und das Buch ist eigentlich so, ich glaube, um die Jahrtausendwende zum ersten Mal erschienen, wurde aber immer wieder neu aufgelegt und in insgesamt 24 Sprachen übersetzt und ist ein internationaler Hit geworden. Das Buch hat sich millionenfach verkauft, auch auf Deutsch ist es sehr erfolgreich gewesen in den Bestsellerlisten. Und wir versuchen dem ein bisschen nachzuspüren, woran das liegen könnte und was uns dieses Buch sagt.
Vor allem auch, was das Buch über unsere Zeit und über die Menschen dieser Zeit sagt, die dieses Buch so zahlreich kaufen.
Ja, genau. Also der Autor ist so ein bisschen ein Hansdampf in allen Gassen. Der hat Philologie und Literaturwissenschaft studiert und hat dann als Redakteur und Journalist gearbeitet, ist dann aber auch Drehbuchautor in Hollywood geworden, Dramatiker, Essayist. In Los Angeles wohnt er bis heute, soweit ich weiß. Und ich würde sagen, mit diesem Buch spätestens hat er den großen Coup für sich gelandet.
Ja, also weil vorher kann das nicht so mega berauschend gewesen sein, weil ich habe wirklich ziemlich lange durchgeklickt, aber ich habe keinen Film gefunden, der irgendwie mit ihm verbunden wird. Und kleiner Fun Fact, es war tatsächlich so im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit Kunst, wo er auf die Idee dieses Buches gestoßen ist. Er war nämlich in Italien, weil sie dort ein Kunstmuseum einrichten sollten.
Ja, stimmt.
Und in vielen durchgezechten Nächten mit einem Freund, den er da kennengelernt hat, ist er auf Machiavelli aufmerksam geworden und hat dann gedacht, eigentlich müsste man einen neuen Machiavelli, also einen neuen Fürsten, schreiben und hat sich dann dran gesetzt und 3 Jahre später ist das Buch erschienen.
Ja, und das war ein großer Erfolg, hat ihn quasi, das ist wieder mal so eine selbsterfüllende Prophetie, er hat sich mit dem Buch an die Spitze der Macht quasi katapultiert, so wie Autoren von Bestsellern über positives Denken sich in ihrem positiven Denken bestärkt fühlen durch ihren Erfolg. Er hat dann nochmal nachgelegt und hat noch 24 Gesetze der Verführung geschrieben, 33 Strategien des Krieges und so.
Und dann mit 50 Cent noch das 50. Gesetz rausgegeben. Das ist kein Witz.
Ja, mit 50 Cent.
Ja, wirklich mit 50 Cent.
Gott.
Das ist jetzt, glaube ich, so eines der ganz jüngsten Werke.
Ja, ja. Das ist ja witzig, wie halt dann auch diese Erfolge immer noch mal verwurstet werden, so wie Hollywood es nicht lassen kann, genau, zu jedem erfolgreichen Film noch ein Sequel zu bringen. So wird ja auch bei Rhonda Byrne das Geheimnis, dann gibt es das neue Geheimnis, das besondere Geheimnis, das
Geheimnis für die stillende Frau.
Genau. Das Geheimnis der Geheimnisse, genau. Und hier haben wir auch dann die Gesetze der Macht werden dann durch die Gesetze der Verführung und die Strategien des Krieges und so weiter nochmal neu verbraten. Du hast jetzt aber ein spannendes Stichwort genannt und ich fände es eigentlich hilfreich. Nein, nicht still. Ach, lass mal. Nee, du hast Machiavelli erwähnt und das fände ich jetzt hilfreich so als Hintergrundfolie für das Buch.
Finde ich auch, dass wir das unbedingt machen müssen, aber ich glaube, ganz zuerst sollten wir vielleicht so einen kleinen Einblick geben in den Aufbau des Buches.
Worum geht es überhaupt?
Sehr rasch erzählt.
Ja.
Es funktioniert so, dass immer ein Prinzip, also genannt Gesetz der Macht, genannt wird. Also zum Beispiel das erste Gesetz wäre, stelle nie den Meister in den Schatten. Mhm. Also das Gesetz wird genannt, dann kommen zahlreiche Stories irgendwie von mächtigen Größen, von Cäsar wird viel erzählt, von Mao, von anderen
Kleopatra. Führern,
von Kleopatra, mhm. genau. Also werden da Stories erzählt und dann am Schluss kommt quasi so ein Fazit, das dann die Lehre aus all diesen Stories zusammenfasst und dieses Gesetz nochmal so als These eigentlich auf den Punkt bringt.
Ja, genau.
Und so sind diese 48 Abschnitte aufgebaut. Das führt dann zu einem über 550-seitigen Buch.
Ja.
Und ich sehe aber schon, du hast da ein paar dieser Gesetze, glaube ich, auch markiert.
Ja, genau.
Die du besonders lieb gewonnen hast bei der Lektüre.
Besonders lieb gewonnen,
magst genau. du vielleicht mal so O-Ton ein paar
ja.
wiedergeben?
Ja, ich glaube, das gibt einen guten Eindruck. Man muss sagen, du hast es schon angetönt, das Buch besteht eigentlich vor allem aus der Erläuterung dieser 48 Gesetze. Es gibt eine kleine Einleitung, ein paar Seiten und dann kommt dieses eben mit Anekdoten verflochtene Abwickeln dieser Prinzipien, von denen eben der Autor, dieser Robert Greene, behauptet, er hätte quasi die DNA der Macht entschlüsselt. Er hätte
die
quasi
ewige Gesetzmäßigkeit der Macht.
Genau, genau. Das ist also sein Anspruch im Blick auf mehrere tausend Jahre Menschheitsgeschichte hat er herausdestilliert, wie die Mächtigen der Mächtigen, wie die an ihre Macht gekommen sind.
Und ganz wichtig ist auch, das gilt überall,
ja,
immer, zu jeder Zeit, für alle Kulturen, für alle Menschen.
Ja, es ist ein sehr universaler Anspruch, den er da hegt. Und er empfiehlt natürlich mit diesem Buch, empfiehlt er diese Gesetze der Macht auch der Leserschaft an, als Wege, sich selbst in dieser Welt durchzusetzen. Genau. Und da gehört jetzt eben zum Beispiel dazu, du hast Gesetz 1 genannt, stelle nie den Meister in den Schatten. Natürlich, weil der Meister sonst dich selbst kalt macht.
Der Meister wenn er wird merkt, zum Gegner.
Genau. Das soll man nicht tun. Dann zum Beispiel Gesetz 2, vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde. Also mit den Freunden nicht zu sehr vertrauen und die Feinde instrumentalisieren.
Das ist ein bisschen so, wie wo wir dich vom ICF ins RefLab geholt haben, oder?
Ja, vielen Dank für diese hilfreichen Zwischenrufe, genau.
Ich denke nur, es muss ein bisschen anschaulich
ja,
werden
ja,
für
ja,
die Zuhörer.
Ja, ja, das hilft. Ja. Genau. Dann zum Beispiel, halte deine Absichten stets geheim. Ohne einen guten Ruf geht gar nichts. Schütze deinen Ruf mit allen Mitteln. Oder dann, lass andere für dich arbeiten, doch streiche immer die Anerkennung dafür ein. Also das ja. Macht er sehr stark, so
ja, ja, genau.
Andere schaffen zu lassen und dann selber die Lorbeeren einheimsen.
Nennt man im wissenschaftlichen Kontext Plagiat, hat auch schon nicht funktioniert.
Ja, genau. Und dann, das finde ich ganz besonders köstlich. Achtung, Ansteckungsgefahr, meide unglückliche und glücklose Menschen. Also man soll sich auf keinen Fall mit Leuten umgeben, die nicht vom Leben begrüßt wurden, sondern von der Seite erschlagen wurden. Die soll man meiden wie der Teufel das Weihwasser.
Ich glaube, das ist auch so die Lehre aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Nicht wirklich, ja. Nicht wirklich. Genau, das ist, da kommen wir noch drauf zu sprechen, nehme ich mal an. Mache Menschen von dir abhängig. Das ist ein ganz starker Zug, der durch verschiedene Gesetze hindurch geht, Menschen zu instrumentalisieren und sie von dir abhängig zu machen. Versetze andere in ständige Angst. Kultiviere die Aura der Unberechenbarkeit. Und dann auch,
das ist vor allem mega geil, so als Erziehungstipp, finde ich. Also, ja, eignet sich super für den Umgang mit Kindern.
Ja, 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 gut. Es gibt leider mehr Väter als einem lieb ist, die sich das zu Herzen genommen haben. Aber das vielleicht noch hier. Scheue Bindungen, wo immer es geht. Also, ja, nicht zu enge Bindungen eingehen.
Wenn die alle immer Angst machen, dann.
Und dann befriedige das menschliche Bedürfnis, an etwas zu glauben, und fördere einen Kult um deine Person.
Naja, da arbeiten wir ja noch dran.
Dann für jeden gibt es die passende Daumenschraube. Das finde ich auch geil. Irgendwie für jeden gibt es die passende Daumenschraube. Erschlage den Hirten und die Schafe zerstreuen sich. Das ist auch super. Ja, genau. Also das sind ja alles so Weisheiten
die aus... Die Apokalypse nach Robert Greene,
oder? Ja. Ja gut, wir sind ja jetzt... Also man merkt das jetzt schon. Es fällt wirklich schwer, ernst zu bleiben, wenn man dieses Buch liest, weil es doch irgendwie etwas ganz Absurdes hat, weil es so offensichtlich irgendwie eine Anleitung ist zum größten, egomanischsten, rücksichtslosesten, emotional verkümmertsten, soziopathischsten Arschloch zu werden, das auf diesem Planeten lebt irgendwie. Also das,
ja, das ist doch der erste Eindruck, den man hat, dass man denkt, meine Fresse, ist das zynisch.
Ja.
Aber vielleicht machen wir jetzt mal diesen Exkurs, den du dir gewünscht hast, zu Machiavelli.
Ja.
Und kommen von da nochmal zurück und fragen dann, was könnten denn die echten, vielleicht sogar anerkennungswürdigen Motive sein, die zu einem solchen Buch führen.
Ja, versuchen wir das, ja. Also Machiavelli ist eine gute Adresse, weil eben einerseits, weil Robert Greene die Idee zu dem Buch in Italien, im Heimatland Machiavellis, gehabt hat und weil er sich selbst ausdrücklich auf Machiavelli bezieht und ihn quasi als seinen Säulenheiligen, als den Vorreiter oder denjenigen versteht, der da den Weg gebahnt hat für seine... Er versteht eigentlich sein Buch, die 48 Gesetze der Macht, als Versuch einer Neuauflage oder Neuinterpretation von Machiavellis Fürsten Il Principe. Das ist ja das bekannteste Buch von Machiavelli, in dem er beschreibt, was einen perfekten Fürsten auszeichnet.
Genau. Und er hat da verschiedene Vorbilder, die er diskutiert, die dann aber jeweils an einem Problem gescheitert sind. Zum Beispiel, sie waren zu wenig konsequent in der Ausrottung ihrer Feinde, sie haben falschen Freunden vertraut, etc. Und das ist ein bisschen streitig, welche Gattung eigentlich dieses Werk der Fürst überhaupt hat. Man könnte vielleicht heute sagen, es ist so ein Versuch eines Bewerbungsschreibens, also eine Anleitung, wahrscheinlich für den jungen Fürsten Lorenzo di Piero di Medici, und versucht dort zu sagen, ja, was hätte denn Cesare Borgia besser machen können? Cesare Borgia war ein sehr mächtiger, sehr einflussreicher Fürst, der fast alles richtig gemacht hat, und der dient Machiavelli auch oft als positives Beispiel. Mhm. Er hat dann quasi insofern versagt, als dass er eben seine Feinde nicht vollständig vernichtet hat, was ihm dann auf die Füße gefallen ist und ihm den Kopf gekostet hat.
Das ist dann übrigens auch eines der Gesetze von Greene. Eines der 48 ist quasi, vernichte deine Feinde vollständig, weil wenn sie nur verletzt sind, können sie aufstehen und sich an dir rächen. Also das ist genau.
Ja.
Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen in die Lebensgeschichte von Machiavelli und ich fand das schon noch irgendwie erhellend, weil wenn man heute von Machiavellismus spricht, dann meint man damit entweder ein bestimmtes Konzept eben der politischen Herrschaft des Staates, das ist aber eigentlich immer negativ konnotiert, also man denkt dann an einen diktatorischen Staat oder zumindest einen kontrollmächtigen, manipulativen Staat, der sich eben seinen Bürgern gegenüber durchsetzt, oder einen Herrscher, der eben diese Gesetze der Macht nach Machiavelli anwendet. Oder es gibt auch in der Persönlichkeitsforschung, wird Machiavellismus auch als eine, es gibt doch diese dunkle Triade, diese drei Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, Psychopathie, also Narzissmus wäre quasi übertriebene Selbstverliebtheit, Psychopathie, Impulsivität, Gefühlslosigkeit und dann
gepaart mit einer echten Emotionslosigkeit.
Ja, genau. Also fehlende Empathie, auch fehlende Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und das dritte ist da dann eben, diese dritte Persönlichkeitsstörung wäre dann der Machiavellismus als eine Form der Persönlichkeit, die immer Kontrolle erlangen will und andere manipuliert mit allen Mitteln. Und das ist eigentlich das
ewige Ränke schmieden.
Ja, genau. Ja. Und das ist so ein bisschen als dunkle Triade in die Persönlichkeitspsychologie eingegangen. Und da ist natürlich auch Machiavellismus steht für eine, wie ich schon gesagt habe, für eine Störung, steht natürlich für eine ganz negative und vermeidenswerte Anlage. Und wenn man jetzt aber das Leben von Machiavelli anschaut, dann, also nicht, dass ich jetzt seiner Weltsicht und seinem Menschenbild zustimmen würde, aber der Typ, der hat schon ein verrücktes Leben gehabt, gell? Der ist irgendwie in einer verarmten, aber sehr angesehenen Familie aufgewachsen und hat dann eigentlich ständig versucht, sich irgendwie hochzukämpfen.
Ein Emporkömmling.
Ja, und hat auch einiges erreicht, wurde aber immer wieder abgesägt und ist so in einer ganz bewegten Zeit, auch in Italien ist er aufgewachsen. Das ist ja, also wir reden da von 1469 bis 1527, also gerade so an der Schwelle zur Reformation.
Zeitgenosse Luthers.
Genau. Und der hat da in dieser Zeit gelebt, in der die Medici, dieses große italienische Herrschaftshaus quasi sich gestritten hat mit anderen Machthabern oder anderen Anwärtern. Die haben Päpste portiert und wieder abgesetzt und ein Riesen hin und her. Und er war da mittendrin in Florenz und ist auch ständig wieder, immer wieder unter die Räder gekommen. Also bis zu dem Punkt, wo ihn dann quasi unter Anweisung der Medici, die dann wieder an die Herrschaft gekommen sind, hat die Staatspolizei ihn einkassiert und grausam gefoltert. Mhm. Und den Fürsten, offenbar hat er dieses Buch, der Fürst, hat er geschrieben, unmittelbar nach seinen Folterungen, ein Biograf schreibt, mit verkrüppelten Händen hat er quasi dieses Buch, der Fürst, geschrieben. Und das gibt nochmal einen anderen Kontext.
Ja, und nochmal hat er eins auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Lorenzo hat sich nämlich für dieses Buch überhaupt nicht interessiert. Oder also er hat
dem hat er das gewidmet.
Er hat es Lorenzo gewidmet und hat es auch geschafft, dass der wichtigste Berater Lorenzos, Francesco Vettori, ihn auf dieses Buch hinweist und es ihm empfiehlt. Aber Lorenzo zeigt überhaupt kein Interesse an diesem Buch.
Ja.
Und das heißt also, diese ganze Widmung, dieses ganze Bewerbungsschreiben hat sich mindestens für Machiavelli direkt nicht gelohnt.
Ja.
Was aber eine spannende Frage in der Machiavelli-Deutung ist, ist die Frage, ob das wirklich als Anleitung zu lesen ist. Mhm. Also ob der Fürst eine Anleitung ist, wie man wirklich regieren soll.
Mhm.
So kommt es ja vordergründig, tritt es so auf. Oder ob es eigentlich eine Entlarvung ist, die weiteren Teilen der Bevölkerung, die nicht an dieser Macht teil hat, zeigen möchte, wie Macht eigentlich funktioniert.
Ja.
Also, dass Macht ganz stark darauf aufbaut, dass sie getarnt ist mit einer Maske des Anstands, der Eleganz, der Raison, die aber überhaupt nicht da ist, sondern die nur vorgegeben werden, um wieder etwas zu erreichen. Also ob das Buch eigentlich der Versuch ist, eine bestimmte Zweckrationalität aufzudecken, die sich wahnsinnig elegant gibt.
Ja, also ich kann mir das auch denken, einfach wenn ich die Lebensgeschichte von Machiavelli mir ein bisschen vor Augen führe, dann habe ich schon den Eindruck, der Typ, der wurde so zerrieben in diesen Ränkespielen und in diesen Herrschafts- und Machtspielen, dass ich das Buch fast nur zynisch lesen kann, so quasi als eine Kritik an der Art und Weise, mit der Macht ausgeübt wird. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Jedenfalls wurde Machiavelli ist quasi jetzt in die Geschichte eingegangen als ein, auf jeden Fall als ein Befürworter einer solchen ziemlich rücksichtslosen Herrschaftspolitik.
Heute, und zwar ganz ahistorisch, liest er sich ja ein bisschen wie ein Querdenker, wenn man so will. Mhm. Ich bringe ein kleines Zitat. Die Menschen urteilen im Allgemeinen nach dem Augenschein, nicht mit den Händen. Sehen nämlich kann jeder, verstehen können wenige. Jeder sieht, wie du dich gibst, wenige wissen, wie du bist. Und diese wenigen wagen es nicht, sich der Meinung der vielen entgegenzustellen. Denn diese haben die Majestät des Staates zur Verteidigung ihres Standpunkts, schreibt er an den Fürsten, oder?
Ja, ja.
Und das bedeutet quasi, und das ist jetzt aber halt die Frage, wie man das dann deutet, also will er dem Fürsten quasi sagen, naja, einfach immer schön Maske anbehalten, ja. Zieh dein Ding durch. Oder richtet sich das vielleicht gar nicht an den Fürsten, sondern eben an diese breite Bevölkerung, die versteht, dass das alles eine Maskerade ist, wenn sie das liest.
Das könnte offen sein, weil es ja offenbar von Machiavelli auch ganz explizite Äußerungen gibt, in denen er sich für die Gründung von Republiken ausspricht, ja, und sagt, genau, das Volk, die Bürger müssten eigentlich mehr das Sagen haben oder müssten quasi das Wohl der Bürger müsste gesucht werden, genau, und so. Ja, auf jeden Fall.
Und auch die Idee der Gewaltentrennung, oder?
Ja, ja.
Die sich damit verbindet. Aber was vielleicht ein neuer Gedanke ist, glaube ich, der mit Machiavelli wirklich in die Welt kommt, ist, dass man die Sphäre der Moral von der Sphäre der Politik trennt. Mhm. Also der politische Machthaber ist nicht dann gut, wenn er moralisch handelt. Das wäre ja etwas, was man sonst behaupten könnte, sondern der politische Machthaber muss einer eigenen, nämlich einer politischen Gesetzmäßigkeit folgen, die dann Staatsräson heißt. Mhm. Und das bedeutet, er kann das Richtige tun, indem er unmoralisch handelt, wenn es der Erhaltung des Staates und seiner Macht dient.
Das ist halt schon auch auf dem Hintergrund der jüngeren Geschichte oder der Geschichte der Neuzeit ist das natürlich auch sehr, sehr problematisch, wenn man das so festhalten will. Also das gibt natürlich dem Staat oder den Herrschenden natürlich eine Narrenfreiheit im Gebrauch zweifelhafter Methoden zur Selbstsicherung und so, die natürlich resistent ist gegen alle Formen der Kritik, ja.
Ich glaube, in einem ersten Moment werden wir uns völlig einig, dass es schwierig ist, eine Staatsräson zu denken, die von jeder Moral entkoppelt ist. Mhm. Da wäre ich auch dabei. Auf der anderen Seite erleben wir das doch gerade, wenn jetzt über die Verteidigung der Ukraine gegenüber Russland diskutiert wird, dass moralische Argumente oft die Schwäche haben, dass sie wahnsinnig kurzsichtig sind. Also sie lassen sich wie zu stark von einem Prinzip affizieren und machen handlungsunfähig. Ich denke da an die ganzen deutschen Pfarrerinnen, die ich immer wieder auf Facebook sehe, die so nette Friedenstauben posten und sagen, dass man keine Panzer liefern soll. Und ich glaube auch, dass die das durchaus ernst meinen. Nur ist das vielleicht nicht die Haltung, die man hat, wenn man selbst in der Ukraine leben möchte. Und sieht, was Russland mit anderen besetzten Gebieten bereits gemacht hat. Und dass da eine Staatsräson dann vielleicht einen ganz eigenen, durchaus dann eben auch moralisch aufgeladenen Wert bekommen kann, leuchtet mir jetzt mindestens mehr ein, als es das noch vor einem Jahr getan hätte, glaube ich.
Also ich glaube, ich verstehe das Beispiel und doch will ich sagen, auch dann ist es doch wichtig oder gerade dann ist es wichtig, dass man auch moralische und ethische Überlegungen anstellt. Es kann ja dann nicht sein, dass man jetzt einfach quasi in einer Situation, die definitiv ungerecht ist und zum Himmel schreit, sagt, wir können uns jetzt ganz klar auf die Seite der Opfer stellen und wir tun das jetzt quasi ohne Rücksicht auf irgendwelche moralischen Bedenken, sondern jetzt, weil wir auf der richtigen Seite sind, sind alle Mittel recht oder so, sondern man muss das doch dann gerade wieder versuchen, mit ethischen Überlegungen einzuholen. Und natürlich widerspricht das nicht einem gewissen Pragmatismus dann im Umgang? Weil das ist ja das, was ich glaube, was man bei Machiavelli ja. sieht oder was man bei Robert Greene in dem Buch sieht. Ja. Er ist ein bei ihm dann eben schon auch ungesund, aber er ist ein unverbesserlicher Pragmatiker. Also für ihn ist, er sagt das auch an verschiedener Stelle, die Umstände ändern sich immer, der Zeitgeist ändert sich, man muss sich anpassen, man muss fluide bleiben, man muss immer versuchen, ganz stromlinienförmig sich den Entwicklungen anzupassen und die richtigen Opportunitäten nutzen und so. Da ist der durch und durch Pragmatiker und halt gar kein, eigentlich trotz der Gesetze, kein Prinzipienreiter.
Er ist auf jeden Fall kein Kantianer. Es geht ihm nicht um Gesinnung oder Nein. irgendwie sowas. Aber der entscheidende Punkt ist doch, glauben wir denn wirklich, dass in der gegenwärtigen Politik Dinge so laufen, dass wir sagen, naja, jetzt lasst uns mal ethisch reflektieren, was denn jetzt eigentlich geboten wäre. Und dann lasst uns das so gut wie möglich umsetzen. Ich glaube das nicht unbedingt. Ich glaube zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, was die Schweiz mit Waffenlieferungen tun sollte. Ich meine, wir haben ein Kriegsmaterialgesetz, das haben wir genau für den Fall verabschiedet, dass Kriegsmaterial in Kriegsgebieten eingesetzt werden könnte und wir das ja nicht möchten. Dann geht man ja nicht hin und sagt, okay, jetzt mal so auf dem weißen Papier, was wären so ethisch denn die richtig wichtigen Weichen, die man jetzt stellen muss, sondern man hat doch einen gewissen internationalen Druck. Man will den eigenen Staat richtig gegen außen darstellen und performen. Und jetzt sucht man doch erst zweitens moralische Leitlinien, die dazu passen, was man tun will. Also George Bush ist doch nicht am Morgen aufgewacht und hat gesagt, oh, da liegt eine Achse des Bösen, die habe ich bis jetzt jahrelang übersehen, die müssen wir wegmachen. Dann hat sich doch überlegt, wie kann ich legitimieren, dass wir diese Gebiete militärisch besetzen wollen. Putin jetzt auf der anderen Seite hat doch auch nicht gesagt, oh, da finden ja schreckliche Verbrechen statt gegen unsere Brüder, lass sie uns befreien. Sondern das Narrativ ist doch erst entstanden, nachdem er sich entschlossen hat, und das hat er schon vor langer, langer Zeit getan, ein großslawisches Reich wieder aufzubauen. Also deswegen glaube ich eben, dass wir gar nicht in so einer anderen Situation sind, als diejenige Situation, die Machiavelli beschreibt.
Ja, also ich gebe dir natürlich recht, dass realistischerweise, dass die Sachen oft so gestrickt sind. Und das gilt ja nicht nur auf politischer Ebene, das ist ja sogar auch individualpsychologisch längst belegt, dass wir ganz oft Dinge tun und im Nachhinein Rechtfertigungen suchen und uns dann im Nachhinein vormachen, wir hätten die Dinge nur getan wegen dieser Rechtfertigungen, die wir doch eigentlich erst gefunden haben, nachdem wir schon ausgeführt haben, was wir tun wollten.
Also das Sexleben ist schlecht, weil er seine Frau betrogen hat und nicht er hat seine Frau betrogen, weil sein Sexleben schlecht war.
Zum Beispiel, ja. Also in ganz banalen Alltagszusammenhängen gibt's das ja immer wieder, dass man sich dann die Rechtfertigungen sucht. Aber das ist, ich finde immer noch, das passiert oft, das passiert politisch ganz sicher, das passiert persönlich oft. Es gibt aber schon auch das positive Modell eines, sag jetzt mal, einer gegenseitigen Befruchtung oder Inspiration, dass man anhand der Umstände des Lebens auf Probleme stößt, merkt, meine bisherigen Prinzipien oder Überzeugungen oder moralischen Werte, die sind irgendwie, die stoßen hier an Grenzen, die sind zu einfach gestrickt, die waren zu grobkörnig, man muss da noch mal genauer hinschauen und dann wird quasi angeregt durch aktuelle Herausforderungen, in denen man auch reagieren und handeln muss, wird dann quasi, oder parallel dazu, wird dann auch ethisch und moralisch reflektiert und versucht man, das irgendwie zu fassen und da Wege zu finden. Das gibt es ja schon auch, dass man aufrichtig nicht nur, um im Nachhinein gut zu heißen, was man eh schon getan hat, sondern im Anliegen irgendwo die eigene Ethik und die eigenen Moralvorstellungen irgendwie Schritt halten zu lassen mit den Problemen, die sich im Leben ergeben, dass man dann so ins Nachdenken kommt, oder? Das gibt's auch. Also
Privatpersonen würde ich das immer zugestehen. Bei Staaten wäre ich wirklich sehr skeptisch.
Ja, ja, ich bin bei Staaten auch vorsichtiger. Aber ich wollte vor allem auf die individuelle Ebene kommen, weil Robert Greene sehr, ja, sehr stark dieses machiavellistische Konzept quasi nimmt und auf diese individuelle Selbstdurchsetzungsebene und bringt.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir haben hier Machiavelli, der sich überlegt, wie funktioniert Politik? Also wie läuft das? Wie muss man das richtig machen? Und wir haben jetzt in der Gegenwart ein Bestsellerbuch, das solche Prinzipien versucht, auf Individuen zu übertragen. Und das sagt schon sehr, sehr viel, finde ich, über unsere Zeit aus. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass sich damals von Machiavellis Buch, das jetzt hätte lesen können, ein Tuchhändler hätte angesprochen gefühlt und gedacht hätte, ah, so baue ich jetzt mein Business auf. Nein, weil Machiavelli ging es um die übergeordnete Frage, wie sich eben Moral und Staatsräson zueinander verhalten. Das war für den Tuchhändler eigentlich ziemlich egal.
Ja, ja.
Der hatte eine Moral, der gefolgt ist, und der hatte ein Business, das er betreiben musste. Aber in diesem Buch von Greene geht es quasi darum, dass ein gewisser Zweckrationalismus sich durch die ganze Lebensführung und durch sämtliche Entscheidungen, die in einem Leben getroffen werden, so durchziehen sollen, dass man selbst zum großen Manipulator wird, die Zukunft gestaltet, die Gegenwart manipuliert, so dass die Zukunft rauskommt, die man will. Also verteile die Karten, die die anderen ausspielen können, oder auch eines der Gesetze. Und damit verhindert, selbst Opfer von Machtspielen zu werden. Und das ist nichts Schönes. Also man darf sich diesen Menschen, der so handelt, nicht einmal glücklich vorstellen. Ich habe mir ein Zitat rausgesucht, das Greene im Buch schreibt. Also es wäre irrtümlich anzunehmen, die äußerste Macht bestünde in der Unabhängigkeit, oder? Das könnte ja die Idee sein. Wo führt das denn hin? Wenn ich jetzt wirklich mächtig bin, bin ich dann unabhängig? Da sagt er, nein, Menschen an der Macht berücksichtigen stets den Zeitgeist. Sie müssen sich ständig um ihre Umgebung kümmern, die spezifische Psyche anderer einschätzen und ihre Worte so wählen, dass sie andere bestricken und verführen. Je höher sie stehen, desto wichtiger ist es, mit Herz und Gemüt der Menschen unter ihnen im Einklang zu bleiben und sich so die Basis zu schaffen, die sie an der Spitze hält. Ohne diese Basis wird ihre Macht instabil. Und die unter ihnen werden beim leisesten Wandel des Geschicks nur allzu bereitwillig bei ihrem Sturz mithelfen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in diesem Mindset lebe, dann ist es doch so ein bisschen wie ein Mafia-Boss auf der Flucht. Es ist ganz furchtbar.
Ja, ja.
Es ist ja gerade ein Leben, das du eigentlich nicht haben können willst.
Ja, ja. Ich habe das in einer kritischen Rezension gelesen, dass Robert Greene schreibt ja an einer Stelle machtlose Menschen, also Leute, die eben in der Nahrungskette ganz weit unten sind, die sind unglücklich, und daraus schließt er, wir müssen unbedingt Macht erlangen, und der kritische Rezensent hat dann gesagt, ja, aber nicht nur die Machtlosen sind unglücklich, die Mächtigen sind eigentlich auch unglücklich. Also wenn man der Anleitung folgt. Und deshalb, ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eines der schrecklichsten und irgendwie finde ich auch eines der gefährlichsten Bücher, das ich je gelesen habe, weil ich wirklich denke, wenn viele Leute dieses Buch sich zu Herzen nehmen, dann leben wir in einer schlechteren Welt, weil ich das wirklich, ich hoffe, wir kommen auch dazu, das noch ein bisschen auszuziehen, weil ich das wirklich auf weiten Strecken als Antithese zu einem Leben im Sinne der Bergpredigt oder im Sinne Jesu, im Sinne des Evangeliums ansehe. Und dazu kommt, das muss ich jetzt doch noch sagen, dass ich nicht mal glaube, dass es funktioniert. Also weißt du, ich glaube, das Buch unterliegt einem Fehler, dem ganz viele Motivationsbücher und so weiter unterliegen, nach dem Stil von, ich habe 20 Spitzensportler interviewt, die in ihren Disziplinen an die Weltspitze gekommen sind, und ich habe jetzt das Erfolgsrezept herausdestilliert. Alle Spitzensportler haben erstens hart trainiert, zweitens einen guten Mentor sich gesucht, drittens, keine Ahnung, sich gesund ernährt. Ergo, wenn du diese drei Gesetze befolgst, dann wirst du auch ein Spitzensport. Und das ist einfach ein Fehlschluss. Es kann sein, dass das sind quasi notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen, um an die Spitze einer Disziplin zu kommen. Jeder, der da hinkommt, hat hart trainiert, gute Mentoren und sich gesund ernährt. Aber es gibt ganz viele, die diese drei Regeln befolgen und nie an die Spitze kommen, weil es ganz viele andere entscheidende Faktoren noch braucht. Und einer davon ist auch einfach Glück zu haben, ist auch einfach also zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wichtigen
Punkt an. Das eine mag sein, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ich würde sagen, das Entscheidendste, also was 99% der Macht ausmacht, die du haben wirst oder nicht haben wirst, ist die Frage, in welche Familie du hineingeboren worden bist.
Ja.
Wenn das in Europa ist, dann gehörst du schon mal zu den ganz, ganz großen Losgewinnern.
Mhm.
Und wenn das dann noch eine Familie ist, die da zum Mittelstand gehört, dann wow, Jackpot. Und wenn du da noch in den oberen 20% drin bist, dann musst du dir eigentlich um Macht keine Sorgen mehr machen.
Mhm.
Und das ist doch das Verrückte, dass hier quasi suggeriert wird, ich habe die 48 Gesetze, die global, überall, für alle Menschen immer gelten. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Oder wahrscheinlich dann einfach auf einem Niveau, von dem man hier in unserer Lebenswelt nicht mal was mitkriegen würde und was wir gar nicht mit Macht, sondern vielleicht eher mit Elend verbinden würden. Also
ja.
Das ist bestimmt eine ganz wichtige Kritik daran. Ich glaube aber, Manu, dass das Buch einen Nerv trifft. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Sache. Ich glaube, das Buch hat deswegen so viele Leser, weil viele Menschen aufgegeben haben, dass es möglich ist, glücklich zu werden in dieser Welt.
Hm.
Solange du nämlich glaubst, dass du glücklich werden kannst in dieser Welt, würdest du niemals einem Ratschlag folgen wie meide alle festen Bindungen.
Ja, ja.
Versuche nur Beziehungen zu leben, in denen du Abhängigkeitsverhältnisse herstellst.
Mhm.
Das sind alles total toxische Konzepte von Beziehung. Und welche Menschen wollen denn solche Konzepte eigentlich leben in ihrem privaten Umfeld? Das können eigentlich nur Menschen sein, die sehr, sehr verletzt und sehr, sehr unsicher sind. Also wer sind die Typen, die sich stundenlang überlegen, was sie auf welche Frage antworten könnten und wie sie kontern können und wie sie schlagfertig werden. Das sind eben die Menschen, die nicht schlagfertig sind. Wer liest ein Buch 48 Gesetze der Macht? Halt Menschen, die sich wirklich elend fühlen.
Ja.
Und wer fühlt sich elend? Vielleicht genau solche, die enttäuscht worden sind, die verarscht worden sind, denen das Leben wirklich übel mitgespielt hat. Und vielleicht sehen sie darin so eine Art Selbstermächtigung, zwar in einer unglücklichen Welt, wenigstens nicht zu den allerletzten, zu den ganz schlimmen Verlierern zu gehören.
Ja, also ich habe mir ganz ähnliche Überlegungen gemacht, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, und das bleibt mir ein bisschen ein Rätsel, wie ein solches Buch im 21. Jahrhundert zu einem derartigen Erfolg wird. Millionen von Menschen lesen die 48 Gesetze der Macht und ich frage mich, was sind das für Leute? Und ich bin eigentlich zu einer doppelten Antwort gekommen. Die eine geht in die Richtung, die du jetzt beschrieben hast, nämlich frustrierte, abgehängte Verlierertypen, sage ich jetzt mal, die sich vom System betrogen fühlen und in ihrer Bitterkeit und Unsicherheit irgendwie den Impuls haben, jetzt muss ich den Spieß mal umdrehen. Leute, ich habe satt, immer auf dieser Seite, auf der Verliererseite des sozialen Spiels zu stehen. Ich will jetzt mal die Seiten wechseln. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine ganz andere Gruppe gibt, die das vielleicht noch liest, so diese karrieregeilen Macht machtgierigen Alpha-Tiere, die sich so direkt wie möglich an die Spitze der Nahrungskette setzen wollen und um jeden Preis Reichtum und Einfluss gewinnen wollen. Das sind so quasi, also das Buch liest sich auch so wie ein Lehrbuchbeispiel für rücksichtslose Manager, Banker, Hedgefund-Manager oder was auch immer, die ihre Seele opfern, um in der Hackordnung möglichst weit oben zu landen. So, das,
ja, aber nur
die Leute das Buch lesen.
Nur weißt du, da glaube ich halt, das ist eine Karikatur, die es eigentlich so nicht gibt. Also ich verstehe voll, ja, was du meinst. Aber ich glaube, solche Menschen bringen es gar nicht in diese Position. Ich glaube, dass das ein Bild ist, das skizziert wird von geldgeilen, machtbesessenen Managern, weil auch ganz viel Neid zu unserer Kultur dazugehört. Mhm. Weil das quasi so ein Lifestyle ist, den sich alle wünschen. Normale Manager arbeiten einfach wahnsinnig viel und müssen sehr viele unbequeme Entscheidungen treffen. Mhm. Die tragen eine Riesenverantwortung für ganz viele Menschen und die allermeisten davon sind sich dessen bewusst. Und es ist toll, wenn sie das alles handeln können und das tun wollen für das Geld, das sie kriegen. Aber ich glaube, der viel gefährdetere Teil, auf dieses Buch hereinzufallen, sind diejenigen, die das nicht geschafft haben, in eine solche Position zu kommen.
Ja, ja.
Die eben irgendwo war ihre Leiter fertig. Und sie fragen sich, weshalb.
Und ich habe auch das Gefühl, dass diejenigen eher ansprechen auf ein solches Buch, weil ich denke, jemand, der es wirklich an die Spitze geschafft hat, der braucht dieses Buch nicht, der wird es auch nicht lesen, der hat auch keine Zeit für einen 500-Seiten-Schmöker über die Gesetze der Macht, sondern der lebt sie einfach irgendwie.
Ganz genau. Und weißt du, es ist doch auch ein bisschen so wie mit dieser TV-Werbung. Ich weiß nicht, schaust du manchmal TV-Werbung?
Ja, fast nie.
Also so diese langen Werbesendungen, meine ich. Da gibt es zum Beispiel so diesen Bauchwegroller. Wenn sich so hinknien, dann hältst du so eine Rolle, die hat an beiden Seiten einen Griff und dann fährst du immer so nach vorne und zurück. Hey, und krass, der Typ, der das macht und auch die Frau, die das macht, die haben Sixpacks, das glaubst du gar nicht.
Ah, ja.
Das geht alles nur mit dieser Bauchwegrolle. Nun, es wird kein Mensch, der wirklich fit ist und irgendeine Ahnung von Training hat, glauben, dass das irgendwas mit dieser scheiß Rolle zu tun hat, weil die haben das nämlich alle mal selbst trainiert. Die wissen, wie das geht. Mhm. Die wissen, dass du mit dieser Rolle nie dahin kommst. Mhm. Es werden nur die Leute dieses Produkt bestellen, die nicht trainiert haben und keine Ahnung davon haben, wie das funktioniert.
Ja.
Und genauso, glaube ich, ist das mit diesen 48 Gesetzen der Macht. Mhm. Weil die Leute, die wirklich da oben sind, wo sie was zu sagen haben, die wirklich Verantwortung tragen müssen und übernehmen müssen, die wissen, dass dieser Zynismus dich ganz bestimmt nicht dort hält, wo sie sind. Mhm. Und sie auch nicht dahin gebracht hat. Die wissen alle, dass das eine Mischung ist aus harter Arbeit, guten Beziehungen und wahnsinnig glücklichen Ausgangsbedingungen, die sie hatten.
Ja, ob sich das alle bewusst sind, weiß ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass in dieser Kaste der Mächtigen und Einflussreichen sehr viele Leute sind, die dieses Buch auch mit Kopfschütteln lesen
würden.
Die sagen, ja, also Leute, das ist ja eine ganz kranke Art der Machterlangung und der Herrschaftssicherung, die hier propagiert wird. Mhm. Und die vielleicht sogar sagen würden, das funktioniert so gar nicht, weil die Leute durchschauen dich, wenn du alle anderen nur instrumentalisierst und nur vor deinen Wagen Karren zu spannen versuchst und so. Die Leute sind nicht doof, die merken das. Auch in den hohen Etagen der Businesswelt funktioniert doch auch vieles über Vertrauen und zumindest im besten Fall. Ich bin vielleicht weniger optimistisch als du. Ich glaube, es gibt schon auch so The Wolf of Wall Street, das war nicht völlig aus den Fingern gesogen. Die meisten würden doch sagen, es braucht auch ein Stück Integrität und Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit irgendwo in die.
Und weißt du, das hier ist ja nicht The Wolf of Wall Street. hier skizziert wird, sondern wenn wir bei Filmzitaten bleiben möchten, dann wäre das eher American Psycho.
Oder? Ja, oder was mir einfach vor Augen stand bei diesen Gesetzen, ich meine, das Buch, die Erstauflage ist eben irgendwie gerade knapp vor der Jahrtausendwende erschienen, aber was mir natürlich ständig vor Augen war, als fast perfekte Inkarnation dieser 48 Gesetzen der Macht ist natürlich Donald Trump. Den sehe ich hinter den allermeisten Gesetzen, die hier angeführt werden. Und das ist jetzt für mich dann eher eine abschreckende Verleiblichung dieser Gesetze. Das ist doch, was man bei ihm irgendwo Robert Greene drückt auch seine große Bewunderung aus für Leute, die letztlich nichts anderes waren als Trickbetrüger. Also ja, er hat ja ganz viele Beispiele, in denen er Leute bewundert, die irgendwie Deals gemacht haben. Das sind
übrigens aber auch die unterhaltsamsten Passagen des Buches.
Ja, das stimmt.
Also, wenn man das so als Anekdotensammlung über Trickbetrüger liest, dann ist das auch einigermaßen erträglich. Aber du sagst jetzt, Donald Trump ist zum Beispiel, ist natürlich sehr gefährlich, weil man müsste sagen, jemand, der amerikanischer Präsident wird, war mindestens ein bisschen erfolgreich, oder? Da hat es geklappt.
Ach so, meinst du jetzt, ja? Ja, da hat das geklappt, das stimmt. Das würde quasi die These relativieren, dass das gar nicht funktioniert. Aber bei Donald Trump habe ich eben das Gefühl, der hat wirklich viele dieser Regeln gespielt. Da ist wirklich unendlich viel mehr im Schaufenster, als im Regal steht. Der hat wirklich total opportunistisch, hat der einfach alles zu seinen Zwecken genutzt. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn es heute was bringt, 180 Grad die Meinung zu wechseln, dann steht er hin, ohne eine Miene zu verziehen. Also der hat das schon durchgezogen.
Ich bin eigentlich ganz froh um dieses Beispiel, weil wenn man es jetzt nur darauf reduziert, dass es ihm gelungen ist, den Wahlkampf gegen Hillary Clinton zu gewinnen, dann könnte man sagen, wow, ja, klappt. Wenn man aber dann schaut, was das Ganze international bedeutet hat, dann war das eine nachhaltige Destabilisierung der USA, der US-amerikanischen Außenpolitik, der NATO mit ihren Verbündeten. Er hat den Aufstieg Chinas enorm befeuert in dieser Zeit. Die haben sich die halbe Welt zusammengekauft, weil ja sonst niemand da war. Und ich glaube auch, dass man große Probleme, die sich der Welt im Moment stellen, wie Klimathemen, die aufkommen, dann auch die Frage einer gewissen gesellschaftlichen Gerechtigkeit, die Fragen, die sich mit Migration verbinden etc., mit einer solchen Zweckrationalität schlicht nicht lösen kann.
Ja.
Also es ist letztendlich eine völlig nutzlose Macht, es ist eher eine Machtlosigkeit. Du kannst dich vielleicht damit an der Spitze halten, aber du kriegst nichts gebacken damit.
Ja, ja, also das würde ich ja auch in keiner Weise vorschlagen oder behaupten wollen, dass Donald Trump ein vorbildliches Beispiel ist für Machterlangung und Machterhalt. Das hat funktioniert quasi für ihn. Er hat, würde ich jetzt mal sagen, ganz viele Leute geblendet mit Fähigkeiten, die er gar nicht hatte und mit Versprechungen, die er nicht gehalten hat und so weiter. Aber schlussendlich war das natürlich zum Einstürzen prädestiniert. Und das war auch deshalb glaube ich ja auch, ist das Buch irgendwie gefährlich. Ich denke, in den meisten Fällen funktioniert es gar nicht. Und das Einzige, was schlimmer ist, als dass es nicht funktioniert, ist, dass, wenn es in manchen Fällen dann doch funktioniert. Weil diese Art der Leiter oder der Herrschenden willst du einfach nicht haben. Ja. Und vielleicht an der Stelle noch, was mir extrem aufgefallen ist an dem Buch, ist, dass es einfach ein zutiefst männliches Buch ist. Also ich glaube, Kleopatra ist wahrscheinlich eine der einzigen, wenn nicht die einzige Frau, die genannt wird. Sonst sind nur Männerfiguren. Ja. Und er ist noch geschickt, dass er eigentlich extra so ein bisschen weit zurückgeht in der Geschichte. Es kommt kommt dann Cäsar, noch ein bisschen Napoleon und so. Aber er könnte natürlich die ganzen Gesetze, hätte er auch an Stalin und Hitler nachweisen können. Ja. Das hätte aber sein Buch nicht mehr so sexy gemacht. Also da ist er mit der Auswahl geschickt vorgegangen. Aber es ist eigentlich ein tief männliches Buch. Und wenn wir in unserer Zeit, also wenn wir ja dieses Buch ein bisschen so gesellschaftlich kontextualisieren wollen, ich finde es irgendwie noch erstaunlich, wie ein solches Buch erfolgreich wird in derselben Zeit, in der man mindestens in der westlichen Welt laut und breit über toxische Männlichkeit spricht und über Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen, über Grenzüberschreitungen und so, MeToo-Movement und so weiter. Und er da eigentlich, habe ich das Gefühl, so ein richtiges Gegenprogramm fährt.
Ja, aber ist das nicht ein Mechanismus, der sich fast überall beobachten lässt? Also unter dem aufkommenden Kapitalismus entsteht die Idee eines Kommunismus. Mhm. Unter der Bibelkritik der Aufklärung und der Aufklärungstheologie entsteht ein fundamentalistischer Biblizismus.
Ja, ja, ja.
Also man könnte das jetzt immer weiter spinnen, oder? Letztes großes Thema, was man hatte, Globalisierung führt zu einer wahnsinnigen Regionalisierung und einer Stärkung der Identitätsfrage in wirklich kleinen Zusammenhängen.
Ja, ja. Du würdest das als Gegenbewegung
sagen,
lesen.
Ich würde quasi sagen, es ist nicht eine Gegenbewegung im Sinn von, die haben sich jetzt da formiert, sondern diese Kultur, in der Frauen dieselben Rechte bekommen, in denen Ehen eingegangen werden können unter freien Menschen und auch wieder gelöst werden können unter freien Menschen. Ein Gesellschaftsmodell, das mindestens sozial durchlässiger geworden ist. So, dass auch Kinder eine Chance haben zu studieren, deren Eltern noch nicht studiert haben.
Ja.
All das produziert Ränder und an diesen Rändern sitzen Menschen, die sich fragen, warum habe ich es nicht geschafft? Und ich glaube, das ist die Ideologie, die eine Antwort geben will auf die Frage dieser Menschen an den Rändern, die es nicht geschafft haben. Also deswegen sehe ich das nicht als einen Widerspruch zu einem neuen, besseren Männerbild, das sich etabliert, auch nicht als eine jetzt quasi Gegenthese zu einer Wokeness-Bewegung oder irgendwie sowas, sondern ich sehe es tatsächlich als quasi das, was nicht mitgekommen ist und selbst irgendwie eine Grundlage braucht, um zu reflektieren, warum haben wir es nicht geschafft und wie könnten wir es doch schaffen.
Aber was ich jetzt, lass uns doch vielleicht mit diesem Gedanken auch so in die Schlussrunde gehen, weil ich würde das doch gerne noch versuchen, theologisch irgendwie ein bisschen einzuholen. Und das macht mich jetzt nachdenklich, was du zum Schluss gesagt hast, weil ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, diese 48 Gesetze der Macht, das ist quasi eigentlich das Gegenprogramm zur Bergpredigt, wie Jesus sie seinen Jüngern und Hörerinnen mitgegeben hat. Das Gegenprogramm auch zu vielen Aussagen, wo Jesus quasi seinen Jüngern auch über den Mund fährt und die sagen, ja, wie quasi, wer wird der Größte unter uns sein? Die wollen auch sich informieren, wie kommen wir in der Hackordnung möglichst weit nach oben? Und er sagt dann, ja, derjenige, der aller anderen Diener ist und so. Und er lebt das auch vor. Und das ist, ich finde das faszinierend, wie Jesus eigentlich deutlich macht oder den Nachfolgern anempfiehlt, Selbsthingabe zu üben, anstatt andere zu unterwerfen, anderen zu vertrauen und das Vertrauen an Menschen, auch mit dem Vertrauen an Menschen sich auch verletzlich zu machen, anstatt sie zu kontrollieren. Weißt du, das ist in so vielerlei Hinsicht das Gegenprogramm. Und man könnte jetzt aber fragen, was müssten denn diese liegen gelassenen, diese übergangenen Menschen hören, wenn es nicht diese 48 Gesetze der Macht sind. Weißt du, also, weißt du, was ich jetzt, was ich damit meine, ist, wenn man dann den Leuten sagt, die jetzt das Gefühl haben, mich hat das System verarscht, ich bin da liegen geblieben, ich bin zwischen Stuhl und Bank gefallen, und man denen dann sagt, ja, Selbsthingabe, Selbstverleugnung und so, dann kann das ja auch nicht nur auf falsche Ohren stoßen, sondern kann dann auch irgendwie der falsche Tipp sein. Weißt du?
Ich glaube, Jesus ist ein ziemlich schlechter Kochbuchautor. Also wenn man eine Betriebsanleitung sucht bei Jesus, dann ist das nicht sehr ergiebig. Mhm. Und trotzdem finde ich das, was er sagt, genau das Richtige für solche Menschen. Mhm. Aber ich muss das kurz erklären können. Ja. Wenn du das reduzierst auf das Gesetz, wenn dich einer schlägt, dann halt die andere Wange hin. Mhm. Dann ist es eine ziemlich doofe Idee, wenn du ausgeraubt wirst oder in einem Boxring stehst. Mhm. Ist ja klar. Aber das, was die entscheidende Gegenthese zu Green und dieser Ideologie darstellt, das ist vielleicht das Wertvollste, was ein Mensch finden kann. Green beschreibt eine Welt, in der wir konsequent aus einem Mangel heraus handeln. Es gibt von allem zu wenig, und ich muss irgendwie schauen, dass ich wenigstens nicht der letzte Hund im Rudel bin.
Ja, good point.
Dass auch ich was abkriege. Mhm. Jesus macht das pure Gegenteil. Er argumentiert aus einer Situation der Überfülle heraus. Mhm. Es hat mehr als genug. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben. Du kannst komplett gelassen sein. Mhm. Glücklich werden die sein, die geistig arm sind. Die Friedfertigen werden das Land bekommen, etc. Das klingt ja alles komplett irre. Wenn du das als einzelne Gesetze nimmst, dann musst du sagen, nein, Kinder, mach das nicht. Das wird nicht klappen. Das stimmt schon, aber diese Grundhaltung dahinter, diese Grundhaltung zu sagen, alles, was ich brauche, wird da sein und ist erledigt. Das ist der größte Wohlstand, den ein Mensch empfinden kann. Aber diesen Wohlstand gibt es halt nicht dadurch, dass man sich irdische Konten einrichtet und sich mit Versicherungen absichert, oder dadurch, dass man sich ein wie auch immer geartetes Waffenarsenal und einen Schutzbunker zulegt und quasi zum Prepper wird. Mhm. Das ist alles nicht das Programm. Das wäre alles Green-Logik. Sondern das Ganze findet letztendlich darin seinen Halt, dass jemand eine Beziehung findet zu seinem Gott und weiß, dass das hier, das, was er hier hat, eben nicht alles ist.
Ja.
Also letztendlich macht die ganze Seligpreisung, die ganze Bergpredigt nur dann Sinn, wenn man diesen Satz, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dieses Himmelreich auch wirklich ernst nimmt. Mhm. Mhm. Die Schätze, die im Himmel gesammelt werden, wirklich ernst nimmt. Und solange wir alles auf das reduzieren, was wir hier haben oder was hier fehlt, ist das kompletter Schwachsinn. Mhm.
Ja. Ja, das finde ich interessant, diese. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, da braucht es irgendwie eine Perspektive oder einen Horizont, der über das Unmittelbare hinausgeht, der irgendwie eben eine transzendente Dimension hat, der irgendwo von der, jetzt christlich gesprochen, von dieser Zuwendung Gottes auch irgendwie lebt. Weil sonst könnte man ja durchaus zur Betrachtung kommen, ja, ich bin hier vom Leben verarscht und bevor ich ganz unter die Räder komme, versuche ich jetzt meine Ellbogen auszufahren und wenigstens noch ein bisschen Land zurückzukämpfen, weißt du?
Ja, aber die Gefahr, die religiöse Antwort misszuverstehen, ist eben auch groß. Mhm. Das wäre dann wieder letztendlich eine Zweckrationalität, nämlich man sagt, ja, also hier auf Erden klappt das irgendwie nicht so, aber im Himmel werde ich dann belohnt.
Ah, ja.
Das wäre ja die billige Antwort darauf. Nein, worum es doch eigentlich geht, ist, ich finde etwas in diesem Leben, was bedeutender ist als dieses Leben selbst. Das ist eigentlich die Antwort, die Jesus gibt. Also das Himmelreich ist ja nicht der andere Ort, an dem ich dann belohnt werde, wie in einem Schlaraffenland oder sowas, sondern das Himmelreich ist die Idee, die wichtiger ist als wir alle zusammen. Mhm. Und zum Beispiel, ich muss immer an ihn denken, wenn ich Bergpredigt höre. Nawalny ist so ein Typ, oder?
Ja.
Nawalny beruft sich auf die Seligpreisungen vor Gericht in Russland, als er völlig zu Unrecht, ganz, ganz ungerecht, wieder verurteilt wird zu Lagerhaft. Sagt er, ja, bei mir hat einer geschrieben, Nawalny, du bist doch Christ, du müsstest glücklich sein, denn es heißt, selig sind, die zu Unrecht verfolgt werden. Mhm. Und dann sagt er, ja, es stimmt, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, weil ich weiß, dass dieses Reich Gottes auf uns zukommt und ich bin jetzt schon Teil davon.
Ja.
Und ich glaube, dass deswegen Green und die Bergpredigt die größte Antithese sind. Mhm. Green sag dir, versuch dich an das zu halten, was du hier noch irgendwie kriegen kannst. Mhm. Jesus sagt dir, ja, ja, versuch dein Leben zu gewinnen und du wirst verlieren. Mhm. Weil es in diesem Leben diesen letzten Halt nicht gibt.
Ja.
Meine Großmutter hat immer gesagt, dass das letzte Hemd hat keine Taschen.
Ja, ja, das kenne ich.
Das ist das, was jeder merkt, der schon nur irgendwie eine schlimme Krankheit hat, mag er ihren kommen oder nicht. Das Leben wird seinen Sinn nicht in der Sicherheit finden, die wir ihm geben können, sondern nur dann, wenn wir die eigene Unsicherheit zugunsten von etwas ablegen können, das größer ist, das bedeutender ist als wir selbst. Mhm. Eine Idee von Gerechtigkeit, eine Idee von Barmherzigkeit, eine Idee von Güte, von Liebe, von Mitmenschlichkeit, die wichtiger ist als wir selbst.
Ja, ja. Ja, also das ist jetzt, bist du schon fast ein bisschen ins Predigen gekommen, aber im positiven Sinne meine ich das und ich nehme das jetzt auch als Schlusswort, weil wir müssen nämlich zum Ende kommen. Gibt's noch etwas, was wir loswerden müssen zu dieser Folge?
Naja, vielleicht, dass man wirklich, wenn ihr das Buch geschenkt kriegt, dann schmeißt es nicht gleich weg, sondern lest so mit einem Amüsement, das ja so eine spitzbübige Freude hat an diesen ganzen witzigen Betrügergeschichten. Mhm. Und wisst, dass ihr das zum Glück nicht braucht.
Das ist ja, um das jetzt doch noch anzuhängen, das ist ja auch der Witz von diesem bekannten Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber da wird ja, das ist eine wahre Geschichte von einem Menschen, der ziemlich nach Green eigentlich die Gesetze der Macht eingesetzt hat, Leute getäuscht und manipuliert hat. Und man hat zwar eine eigentümliche Faszination für diese Person und der Film ist, die Geschichte ist unglaublich unterhaltsam, aber man möchte irgendwie fast an keiner Stelle mit ihm tauschen, weil der Stress, unter dem dieser Mensch ist, aufgedeckt zu werden, aufzufliegen und das ganze System zusammenkrachen zu sehen und so, das ist irgendwie, da will man nicht tauschen. Das ist keine, wie du gesagt hast, keine Anleitung zum Glücklichsein.
Ja, genau. Ihr Lieben. Aber das wünschen wir euch, dass ihr glücklich seid, so richtig glücklich seid.
Ja.
Und wir hören uns wieder nächste Woche. Manu, was besprechen wir denn nächste Woche?
Wir hatten mal vor, uns noch einmal mit psychologischen Themen, nämlich mit Beziehungskosmos.
Yes, wir werden wieder Beziehungsfähig.
Und nicht nur Beziehungskosmos, sondern auch Pardiologie und anderes, was da in die Sparte Ratgeber für Beziehungen in einer chaotischen Welt.
Ja, ich freue mich, freue mich.
Das wird gut.
Also alles wird besser und bleiben wir wenigstens gut. Bis dann.
Tschüss. Tschüss zusammen.
RevLab.